Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
349. Ja, das ist so eine Zahl, könnte 350 wäre wahrscheinlich besser, aber die 349 muss es auch geben. Ich begrüße alle, die uns zuhören und alle, die dabei sind, wenn wir wieder eine neue Sendung haben.
Ja, auch ich möchte mich mal vordrängeln und alle ganz herzlich begrüßen. Heute am letzten Tag des Jahres vielleicht ein bisschen Zeit, Rückschau zu halten und vor allen Dingen nach vorne zu gucken.
Silvester ist dieser Tag, dieser letzte Tag des Jahres, wenn ich mich recht entsinne. Und an diesem Tag möchte ich auch alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer recht herzlich begrüßen. Wir haben wieder einiges vorbereitet. Mal sehen, ob wir dazu kommen, die vorbereiteten Themen auch wirklich abzufeuern oder ob das wieder ganz anders läuft, wie es manchmal bei uns der Fall ist.
Wir brauchen diesmal bei dem Jahreswechsel in das Jahr 2013 nichts zu erzählen über das Schaltjahr. Das Schaltjahr war eine ganz wichtige Erfindung, die eigentlich damals schon Julius Caesar hatte. Denn in der römischen Zeit, da ist die Zeit so ein bisschen davongelaufen, weil man keine Schaltjahre hatte und so. Und da war plötzlich der Frühling, den ja jeder kennt, wenn der Frühling kommt, der war schon ein bisschen anders gelagert. Der lag weiter weg. Und dann hat Julius Caesar immerhin dafür gesorgt, dass ein Schaltjahr eingeführt wird. Alle 4 Jahre ein Tag mehr. Und dann konnte man dafür sorgen, dass der Frühling auch im Frühling stattfand und dass er nicht wegrutschte und dass der Winter im Winter stattfand und nicht wegrutschte. Und das war Julius Caesar. Aber so genau, wie Julius Caesar das gemacht hat, dass er nur alle vier Jahre ein Schaltjahr gemacht hat, das war auch genauso falsch. Denn es gab das Jahr 1685, wo ein Papst dann die neue Regelung gemacht hat und er hat noch was dazu getan. Also er blieb dabei, alle 4 Jahre einen Tag mehr, und er hat dann allerdings gesagt, aber alle 400 Jahre, die durch 400 teilbar sind, ist es trotzdem ein Schalttag, obwohl, und das ist das, die Jahre, Jahrhunderte dazwischen kein Schalttag sind. Also 1900 war kein Schalttag, 1800 war kein Schalttag, weil die alle nicht durch 400 richtig teilbar sind. Und damit leben wir eigentlich heute ganz gut und wir werden im Jahr 3000 und etwas wieder einen Tag einfügen müssen, aber das kommt dann später.
Aber warum erzählst du uns das jetzt? Denn 2012 und 2013, wir haben das 2013, ist kein Schaltjahr.
Ja, weil wir jetzt ein neues Jahr kriegen.
Aha.
2013 ist kein Schaltjahr.
Gut, aber wir haben jetzt ein ganz, ganz, ganz langes Jahr gehabt. Gut. Okay, also bis in 4 Jahren wieder, dann erinnern wir uns alle an deine weißen Worte. Weiße Worte habe ich nicht, auch wenn es weiße Wolken gibt, aber über den Wolken ziehen sich dunkle Wolken zusammen, könnte man sagen. Was rede ich für einen Quatsch? Naja, vielleicht nicht. Wenn ich mich daran erinnere, was dieser Gordon Fraser, das ist ein Managing Director bei Microsoft in Großbritannien, vor einem guten Jahr oder anderthalb Jahr erzählt hat, nämlich, dass die Cloud-Daten auch außerhalb der USA nicht geschützt sind vor dem Zugriff, durch den Patriot Act normalerweise sicher sein sollte. Und die Antiterrorgesetze, die damals 2001 herum in Kraft getreten sind in den USA, die haben damals den ganzen Kram wieder aufgehoben und die Richterkontrolle vollkommen hinfällig gemacht. Was heißt das jetzt? Das heißt ganz einfach, die USA haben eine Rechtslage, dass sie jederzeit ohne Richterkontrolle in Clouds hinein können. Das bezieht sich aber nicht nur auf die USA, wie der gute Gordon Fraser gesagt hat, sondern die gehen natürlich auch überall da, wo ihre US-amerikanischen Dienstleister auf der Welt eine Cloud anbieten, auch überall dahin und gehen da rein. Sauerei eigentlich ganz schön groß. Aber man könnte ja immer noch sagen, da nehme ich eben niemanden, der in den USA ansässig ist, sondern ich nehme ein europäisches Dienstleistungsangebot oder ein deutsches. Das ist ja sicher. Da kann ja nichts passieren, oder?
Noch
nicht. Konnte nicht passieren, denn wie mittlerweile bekannt geworden ist, von Telefonica O2, von der Telekom und von 1&1 hat unsere Regierung in einem Überwachungsprojekt, da ist Bundeskriminalamt und Inlandsgeheimdienst eingeschlossen, Gespräche geführt über Überwachung von Clouds. Die Bundesregierung arbeitet ganz klar an einem Projekt zur Überwachung von Cloud-Diensten. Und dann gab es da mal eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion und Auszug aus der Antwort war dann: Derzeit befasst sich das Strategie- und Forschungszentrum Telekommunikation, SFZTK heißt das, im Projekt Cloud mit Fragestellungen zu Cloud Computing und dessen Implikationen auf die Telekommunikationsüberwachung. In diesem Zusammenhang erfolgt auch ein erstes Gespräch mit Vertretern der Deutschen Telekom sowie der 1&1 Internet AG. Und das war's. Das geht noch viel weiter. Also konkrete Ergebnisse dazu gab es bisher nicht. Das heißt, die stellen sich alle ein bisschen sperrig dazu. Aber dennoch, es ist eigentlich erschreckend. Und das ist ja das, was ich immer als Meinung vertreten habe. Und ich glaube, die Kollegen auch. Wenn man seine Daten in die Cloud gibt, dann können sie geklaut werden. Deswegen heißt das Ding so. Nee, nicht wirklich, aber wir haben ja heute Silvester. Aber dann darf man es nur machen, wenn man sie selbst gut verschlüsselt und nicht dem Provider glauben, dass er das macht. Denn wenn er per Order dem Mufti dazu gezwungen wird, die Sachen rauszugeben und die Keys, haben wir gar nichts davon. Also Cloud darf nur sein, wenn ich meine Daten selbst kontrolliere und selbst verschlüssel. Denn unser Staat arbeitet massiv daran, unsere Cloud-Daten zu klauen.
Klar, die wollen dann alles ran, was es gibt. Und hier, was wir hier so terrestrisch haben und nicht oben in der Cloud, das ist ja auch schon so, dass wenn die wollen, können die da dran, was wir da liegen haben, was wir da für Festplatten haben. Also dann, das machen die einfach.
Die, ja. Die Länderkammer, also der Bundesrat, hat ja noch einen draufgelegt. Die haben eine Empfehlung zu diesem Gesetzentwurf gemacht und die wollen, dass die Provider aktiv zur Mitwirkung verpflichtet werden. Dass sie auch ohne.
Ja, Heinz, das geht aber in der Hauptsache dann schon wieder über ein anderes Thema. Und zwar geht es da über die schärfere Telefonüberwachung.
Klar, ja. Mhm.
Da? Das, aber da komme ich später dazu.
Okay.
Die so, jetzt müssen wir eigentlich mal wissen, wie wir weitermachen. Also, ich könnte mal erzählen, dass ich einen neuen Computer habe.
Ein Computer. Zu Weihnachten bekommen?
Nein, den habe ich mir selbst gekauft. Und zwar ist mein Computer, den ich lange hatte, das ist ein 17 Zoll Computer gewesen von Toshiba. Der hatte ich wirklich lange, den hatte ich 5 oder 6 Jahre. Der Vorgänger wurde mir geklaut auf der Messe, das kann man also jetzt zurückrechnen, wie lange ich den hatte. Und der war eigentlich auch noch ganz gut und ich habe mir jetzt einen neuen kaufen müssen, weil der seinen Geist aufgegeben hat, der alte. Und ich kam nach Hause und hatte einen schönen Bildschirm dabei, einen 21,5 Zoll Bildschirm. Diesen habe ich mir auch so vorgestellt, weil wenn man E-Books schreibt und macht das auf einem kleinen Bildschirm, dann hat man nur eine Seite im Griff oder zwei Seiten im Griff, die man sich gleichzeitig anschauen kann. Und mit diesem 21,5 Zoll Bildschirm kann ich mir jetzt 10 Seiten anschauen. Und 10 Seiten, da sehe ich, da ist ein Bild, da ist kein Bild, da ist ein Bild, da ist kein Bild und so weiter. Und da kann ich also wirklich sehr schön reagieren und kann sagen, hier muss noch was passieren, in dieser Art, in dieser Art. Deshalb war ich ganz froh, dass ich so einen neuen Computer hatte. Und es ist ein Windows-Computer. Und dieser Computer hat Windows 8 als Betriebssystem. Das ist für mich recht neu. Ich war noch ein alter Vista-Benutzer und habe das Windows 7 in einem kleinen Netbook nur mitgekriegt. Und jetzt muss ich sagen, das ist schon toll mit dem Windows 8. Denn ich kann sehr vieles hier anzeigen, machen und so tun, als würde ich, ja, das ist ein All-in-One-Computer, den ich habe. All-in-One heißt auch, dass ich da mit dem Finger drauf gehen kann. Und das habe ich gelernt beim iPad und das habe ich gelernt beim iPhone. Also jetzt ist das irgendwie etwas, was ich kann mit der Maus, ja, und mit dem Finger, ja. Und ich bin wirklich zufrieden damit, über das, was mir Windows 8 jetzt dir bietet.
Früher hatten die Leute einen Tennisarm, so sehnenscheidende Entzündung beim Schreibmaschinenschreiben. Was kriegen die denn heute, wenn sie immer die Arme hochheben müssen, um auf dem Bildschirm rumzutapsen?
Also mit den Armen hochheben, das heißt dann auch Gestik. Und dieser Computer hier ist in der Lage, dass ich Gestik ihm zeige, dass ich mich vor der Kamera bewege, zeige ihm meinen Handballen und gehe dann mit der Hand weg von dem Computer und kann dann etwas rüberschieben, etwas herschieben, etwas runterschieben, etwas hochschieben und kann dann den Computer bedienen. Aber diese Gestik, die wird so schlecht bewertet in vielen, vielen, vielen Blogs, die ich da gelesen habe, dass das noch nicht so weit ist, dass man das benutzen kann.
Naja, wir werden aber sehen, wie es weitergeht.
Es kommt auf uns zu, dass wir wirklich davor sitzen und machen diesen da und diesen da. Kein Mensch versteht uns, was wir da machen. Und wir wollen da nur eventuell irgendwie eine Datei erreichen.
In der Weihnachtswoche, da hat sich Google ein Geschenk gemacht. Die waren auf Einkaufstour, sind sie ja öfter. Und es ist ja nun der weltweit größte Innovationstreiber, den wir überhaupt kennen. Und wen haben sie oder was haben sie jetzt gekauft? Sie haben einen Menschen eingekauft, den Ray Kurzweil. Das wird vielleicht dem einen oder anderen etwas sagen. Denn Ray Kurzweil ist ein Pionier auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, muss man hier ganz klar sagen. Und was will der jetzt bei Google? Nun, er ist dort zu einem Director für, was weiß ich was, Maschinenlernen und Sprachverarbeitung gemacht worden, eingestellt worden. Er bezeichnet sich selbst ja als Futurologe und arbeitet jetzt in diesen Bereichen. Kurzweil ist ja nun, naja, ein Genie und dennoch eine illustre Persönlichkeit. Er hat im Alter von 14 Jahren schon ein Programm geschrieben, welches komponieren konnte, also Musikstücke komponieren konnte. Und er hat damals gesagt, ich habe immer praktische Systeme geschaffen, die das Leben der Menschen verändern. Kann man natürlich jetzt bezweifeln, wie er das meint. Aber Kurzweil ist, obwohl er Visionär ist, obwohl er irre Ideen hat und auch postuliert, immer irgendwo mit der Realität verhaftet gewesen. Heute behauptet er, dass Maschinen in den nächsten 2 Jahrzehnten die menschliche Intelligenz übertreffen und eventuell sogar mit Menschen verschmelzen werden. Der denkt also dabei an Nanoroboter, die bei uns durch den Körper düsen, die Blutbahnen putzen, Fehler im Erbgut korrigieren und ähnliche Sachen. Viren, Bakterien und Krebszellen zerstören, das, was wir vielleicht als biologische Einheit nicht so hundertprozentig schaffen. Also ist schon irre. Ob das wirklich in den nächsten 2 Jahrzehnten machbar ist, das bezweifle ich ein bisschen. Obwohl, er hat 1999 gesagt, dass in etwa 1 Jahrzehnt Mobiltelefone Fragen der Benutzer beantworten können. Können sie heute? Gut, da steckt natürlich eine Technik dahinter, die außerhalb des Mobiltelefons wirkt. Aber das war ja hier nicht die Frage, sondern es funktioniert so, ich frage mein Mobiltelefon, sag mal, wo bin ich denn hier? Und er sagt mir, wo ich bin. Sag mal, wo ist die nächste Pizzeria? Und er führt mich dahin. Also das ist passiert. Er hat auch behauptet, dass innerhalb dieses Zeitraums selbstfahrende Autos, die hat er so definiert, dass sie ohne menschliches Dazutun von einem Ort zu einem bestimmten anderen, den man ihm vorgibt, fahren können. Auch das ist bereits Realität. In den USA gibt es mittlerweile für Google Sondergenehmigungen. Die dürfen ihre Autos wohl mit einem Aufpasser, der drin sitzt, vollkommen allein im Verkehr fahren lassen zum Testen. Also ich denke, Google hat hier einen guten Einkauf getätigt. André Kurzweil wird, wenn er das Geld und die Möglichkeit hat, seine Idee umzusetzen, Google in diesem Bereich des Maschinenlernens und Verstehens und vielleicht auch des Interface zum Menschen, zur Interaktion mit dem Menschen, ein ganzes Stück voranbringen. Ich finde, es ist eine positive Entwicklung.
Tja. Ich wollte mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
Wenn alte Männer plötzlich wieder gefragt sind.
Ich wollte trotzdem auf den Boden der Tatsachen zurück.
Das war eine Tatsache.
Das ist eine Tatsache. Das kommende Jahr wird wahrscheinlich uns einige Vorgaben der Europäischen Union ins Haus bringen, die den Datenschutz betreffen. Also nicht, was du soeben hattest, wie man Daten ausspioniert, sondern wie haben Provider mit den Daten oder wie haben Firmen mit den Daten von Kunden umzugehen. Denn wenn man zum Beispiel eine Cloud aufbauen will, muss man sich mit der Physik erstmal beschäftigen, Platten haben, Übertragungswege. Und wenn man mal genau anguckt, stehen die günstigsten Server da, wo die personenbezogenen Daten nicht so richtig sicher sind. Deswegen will die EU europaweit einheitliche Datenschutzrichtlinien durchsetzen oder auch vorschlagen. Die können ja im Prinzip da nur eine Empfehlung machen, die allerdings für die Länder verbindlich sind, die bis zu einem bestimmten, zu noch zu definierenden Zeitpunkt in lokales Recht oder in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Wunderschön ist eine Sache dabei, dass es zukünftig das Recht auf Vergessen geben soll. Nicht so wie ich, wenn ich alles Mögliche vergesse, sondern
deine Pillen zu nehmen.
Wofür Pillen? Das habe ich jetzt ganz vergessen.
Genau.
Es geht darum, dass Daten, die gelöscht werden sollen, auch wirklich verschwunden sind. Es gibt ja heute schon die Möglichkeit, zum Beispiel im deutschen Recht zu sagen, ich möchte gerne meine Daten gelöscht haben. Dann werden die von dem Datenträger, auf den es das bezieht, gelöscht. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel etwas anderes habe, der Entwurf der EU sieht vor, dass alle Daten und alle Verweise darauf auch in eigenen Artikeln endgültig gelöscht werden, also vergessen werden. Die E-Business-Leute oder auch unsere Redaktionssysteme, die wir haben, die kommen natürlich ein bisschen damit in Probleme. Denn nehmen wir mal einen einfachen Verkaufsvorgang. Da ist denn eine Kaffeekanne verkauft worden an den Wolfgang Rudolph. In den Transaktionen steht jetzt drin, Kaffeekanne an Wolfgang Rudolph. Das sind die persönlichen Daten von Wolfgang Rudolph. Der wohnt da und da. Der hat uns das und das bezahlt, alles. Und auf der anderen Seite, das Warenwirtschaftssystem sagt, Kaffeekanne ist verkauft worden, ein Anteil weniger. Jetzt sagt Wolfgang Rudolph, lösche meine Daten. Sagt der Provider, ja klar. Oder sagt der Händler, klar, mache ich. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn die auch von der Kaffeekanne gelöst werden muss, dann ist eventuell in der Datenbank, je nachdem wie sie aufgebaut ist, der Datenbestand der Kaffeekannen nicht mehr wirklich homogen, sondern man hat verlorene Datensätze in der Datenbank. Und das kann sein, dass so Transaktionen oder kaputte Transaktionsdaten auch schon mal so eine Datenbank abstürzen lassen. Also sagen die Fachleute heute, wenn ich sowas mache und irgendwann kommt so eine Vorschrift, dann schon die Daten so aufbauen, dass die wirklich getrennt werden können und dass man auch die Transaktionsdaten mit den Personendaten, die gelöscht werden sollen, wirklich vergessen machen kann. Also so, dass keiner mehr feststellen kann, selbst wenn er an die Systeme rankommt, dass der Wolfgang Rudolf denn mal beim Händler A eine Kaffeekanne gekauft hat. Dann gibt's noch was Zweites. Der Herr der eigenen Daten ist die platte Überschrift. Man hat das Recht auf die Portabilität der eigenen Daten bekommen. Das hört jetzt alles so ziemlich großkotzig an, aber es hat einen ganz einfachen Grund. Meine Daten, nehmen wir jetzt mal an, meine Adressdatei ist in einer Cloud bei dem Anbieter A. Das habe ich, mag ich den nicht mehr. Ich möchte also gerne den Anbieter wechseln und sage dann zu dem, jetzt gib mir doch mal meine Daten raus. Dann spielt er mir die eventuell raus und ich habe die dann auf einem Datenträger, geht zu meinem Anbieter B und sagt, ja, das Datenformat kenne ich nicht. Kann ich nicht einlesen. Und deswegen sieht die EU vor, dass die Daten, die rausgespielt werden, in einem Format sein müssen, dass jeder andere wieder in seine Cloud oder in sein Rechenzentrum einlesen kann. Hört sich auch ganz einfach an, ist technisch sehr anspruchsvoll, denn es gibt keine Norm, keine einheitliche Norm, wie ich Daten ausspiele. Dafür sind die Daten viel zu komplex oder viel zu vielfältig. Eine einfache Adressdatei, okay, da kann ich sagen, ich habe Namen, Firma, Straße, Telefon, Fax und was sonst noch alles dazugehört. Habe ich aber ein Musikstück, habe ich ein Bild, habe ich eine Grafik, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Da gibt es, ich weiß nicht, allein für Bilder gibt es 500 Datenformate, für Grafiken mögen es auch nochmal so viele sein. Dann müsste ja jeder Provider, der irgendwelche Daten speichert, in der Lage sein, die in allen Formaten dann ausliefern zu können. Also da ist noch viel dran zu tun. Auf der anderen Seite ist es eine schöne Sache, dass ich also nicht von meinem Anbieter, vom Rechenleistungsanbieter abhängig bin, sondern habe die Freiheit jederzeit zu sagen, gib mir bitte meine Daten, damit ich zu einem anderen wechseln kann. Und was damit eben verbunden ist, wenn er die Daten rausgibt, müssen die Daten auf den eigenen Systemen vergessen sein. Mit einer kleinen Einschränkung, persönliche Daten, die auf Band-Backups irgendwo liegen, müssen nicht aus den Backups rausgelöscht werden. Das ist ein bisschen aufgeweicht, aber wer sich ein bisschen mit Backup-Systemen und ein bisschen mit Bändern auskennt, weiß, dass es im Prinzip nicht möglich ist, wenn man denn da so Terabyte und Petabyte an Daten hat, die alle nochmal durchlaufen zu lassen, um zu gucken, ob der Wolfgang Rudolf oder Heinz Schmitz irgendwo noch vorkommt und das dann auch da rauszulöschen.
Nee, Heinz, du hast jetzt eine ganze lange Zeit gehabt, um was zu erzählen. Und die Zeit, die war gut genutzt, muss ich schon sagen. Aber wir müssen jetzt noch ein bisschen was Neues machen, weil das ist nicht alles, was der Mensch braucht.
Nö, habe ich das behauptet?
Die Daten von meiner Kaffeekanne. Okay. Du meinst, die Daten von meiner Kaffeekanne, ja. Die sind unwichtig?
Nein, die sind nicht
unwichtig. Na, hast aber gerade nochmal die Kurve gekriegt.
Hast du denn die Kaffeekanne?
Natürlich habe ich eine Kaffeekanne.
Hast du die online gekauft?
Nein.
Gut, dann sind die Daten nicht in deinem Computer drin, außer der Verkäufer in dem Laden, in dem du warst, kannte dich und hat das dann ganz schnell in seine Kundendatei eingetippt. Wolfgang Rudolf hat bei mir die und die Kaffeekanne gekauft, damit er das dann später nochmal weiß. Ich hätte gerne die Kaffeekanne nochmal.
Also wenn es für mich den Datensatz nicht gibt, ist die Sache für mich erledigt.
Okay.
Ja. Ich könnte dir noch was erzählen. Ich habe ein ganz cooles Thema.
Ja, mach mal cool.
Mach mal cool. Ja, das ist ja eigentlich so ein großes Problem. Überall da, wo wir arbeiten, wird's warm. Der Computer auch. Umso schneller die Büchsen sind, umso heißer werden sie, weil die Verlustleistung hochgeht in den Schaltphasen. Also wer das weiß, dem braucht man es nicht erklären, zwischen stromleitend und nicht stromleitend, nur zwischen den beiden Zuständen entsteht die Verlustleistung. Und umso häufiger ich jetzt umschalte, umso mehr entsteht eben da. heißt unterm Strich, alle Chips werden heiß, besonders die, die viel arbeiten. Herr Back, du bist cool, oder? Ja gut.
Das ist ja.
Und die Wärme muss natürlich abgeführt werden. Das machen wir heute mit Lüftern. Und diese Lüfter sind nervig, laut, brummig, sirren, zwitschern, pfeifen und was weiß ich nicht alles. Ich habe deshalb bei mir hinter meinem Display ein passiv gekühltes Board liegen, weil mir das fürchterlich auf den Keks geht, das Gerausche. Ich habe auch einen richtigen Rechner, so ein 8-Core-Eumel, der macht einen Krach. Ich meine, da meine ich manchmal, ich sitze auf dem Moped und fahre durch die Gegend. Aber jetzt gibt's was Neues. Naja, es gibt es noch nicht. Man hat es erstmal soweit entwickelt. Und zwar General Electric hat den Jet Cooler entwickelt. Und dieser Jet Cooler, das sind zwei Metallplatten und dazwischen ein Keramikmaterial. Und jetzt gibt man da drauf eine Wechselspannung mit etwa 150 Hertz und dann schwingen die mit 150 Hertz. Das soll man nicht hören. In den Demo-Videos hört man es auch nicht. Und diese Schwingbewegung erzeugt einen Luftstrom. Das Ding ist also so konstruiert, dass damit ein Luftstrom erzeugt wird. Und General Electric sagt, also unsere Versuche, die sagen ganz klar, dass man mit diesem Jet Cooler einen CPU-Lüfter zum Beispiel ersetzen kann. Und da muss ich sagen, wenn das wirklich so funktioniert, wenn das wirklich wahr wird, man hat keine Motoren mehr, keine Steuerung mehr, keine Flügel mehr, keine Rahmen mehr, sondern einfach nur so eine Platte, sieht vielleicht so aus wie so ein Piezo-Element und das wird auf die CPU und auf den Grafikprozessor und alle Teile, die heiß sind, draufgeklebt und dann werden die cool mit einem relativ geringen Energieaufwand und vor allen Dingen, sie sind still. Leise, stumm, das finde ich großartig. Also das ist etwas, ich meine mal, das braucht die Welt. Ich habe darauf gewartet und ich denke viele andere auch, denn stille Computer sind doch angenehmer als die, die immer vor sich hin brüllen, oder?
Haben wollen.
Die brüllen ja nicht vor sich hin, sondern die machen Krach. Und sind stumm.
Gibt es denn irgendeine Zeitlinie dafür, wann diese Kühlelemente fertig sein sollen?
Ja, in 2014 sollen sie in Serie sein.
Okay.
Und ach so, was ich noch sagte, von der Größe her, man kann sie so groß machen wie das Gehäuse. Dick sind sie insgesamt nur 3 mm. Also auch da noch viel kleiner und leichter als ein Lüfter.
Mhm. Ja, schön.
Wir bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörern, die es gewagt haben, uns ein Jahr lang zuzuhören, sich alles gefallen lassen haben, was wir gesagt haben, sich aufgeregt haben über Dinge, die wir gesagt haben, sich gefreut haben, die daraus gelernt haben oder die gesagt haben, nee, ich sehe die Welt ganz anders. Das gehört alles dazu. Nee, das brauchen wir.
Nee, die meisten bleiben bei uns.
Und ich denke, wir sollten jetzt mal umgekehrt ein Dankeschön sagen, sonst hören wir immer Dankeschön für das, was wir tun. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns treu geblieben sind. Und ab morgen, und neues Jahr, bleiben Sie uns weiter treu.
Und danke, schönes Jahr und tschüss.
Kniefall.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.